Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, der Dominik Feusi live vom Fraktionsausflug von der SVP. Er ist als Gast dort mitgegangen. Jetzt zur Zeit. Wo sind wir jetzt? Was läuft?
Ich bin in La Chaux-de-Fonds bei der Firma Breitling, dieser bekannten Uhrenmarke, in so einem kleinen Kistchen, wo die Mitarbeiter telefonieren können. Das ist jetzt so Mode in diesen Bürogebäuden. Darum ist es eine ganz gute Akustik, vielleicht sogar bessere Tonqualität als sonst bei Bern einfach. Wir sind am Viertel ab 12 Uhr abgefahren, mit Bus hier rauf, vor kurzem angekommen. Er hat eine Begrüßung von Georges Kern, dem Chef von Breitling. Und er hat das selber dann aufs Tapet gelegt, ehemaliges Mitglied von der Grünliberalen. Und das hat spontan einen grossen Applaus gegeben, als er das gesagt hat.
Wie hat denn der Georges Kern auf das reagiert? Hat er Freude gehabt, das applaudieren? Oder ist er, verdutzt gewesen, oder wie?
Er hat einen hochroten Kopf bekommen, hat dann gesagt, ja, aber es gäbe ja zwar Gerüchte, dass er jetzt der SVP beitrete, aber er würde der Presse versichern und hat ausdrücklich noch den Tagesanzeiger erwähnt, dass das nicht der Fall sei. Auch die SVP hätte keinen Rabatt denn im Shop von Breitling, also heute. Wir können da nicht jetzt einfach da Uhren posten. Und er hat sogar noch nachgeschoben, er würde also auch die Grünen und die SP hier in der Firma Breitling in Empfang nehmen.
Ja, da hat er also wirklich ein bisschen das Image-Problem. Genau. Ein bisschen befürchtet und so weiter, aber ist ja gleich. Weißt du eigentlich, warum das der SVP jetzt hier hingegangen ist? Warum Georges Kern, warum Breitling?
Mir hat man nur gesagt, man wollte in die Romandie, man wollte irgendwo in diese Gegend gehen. Es hat sich irgendwie angeboten. Es ist auch interessant, ich finde diesen Fraktionsausflug, das hat ja immer zwei Aspekte. Man will etwas anschauen, was interessant ist, was man vielleicht kennt, aber noch nie war. Und gleichzeitig will man auch miteinander schnurren. Man will ein Bier trinken, ein Weisswein und man will fein essen. Und dann hört man noch, der Dessert ist dann noch ein, zwei launische Reden. Insbesondere die Bundesräte werden sicher noch etwas sagen. Der Fraktionschef, der Thomas Aeschi, oder bei der anderen Partei, die anderen werden sicher noch eine Ansprache haben. Aber die Reden, die sollen kurz und lustig sein. Das sind sie nicht immer. Du musst mich dann morgen fragen, wie die Reden ausgefallen sind. Das erzähle ich gerne.
Gut, jetzt wenn wir mal ein bisschen die anderen Parteien anschauen. Also nicht alle, machen ja alle einen Fraktionsausflug, aber wir können natürlich nicht bei allen dabei sein. Der Yannick Güttinger ist noch bei der FDP. Mit dem können wir dann morgen darüber reden, was er für Eindrücke gemacht hat bei den Grünen. Ist niemand dort. Wir wären sehr gerne zu den Grünen, wir wären gerne zu der SP. Das ist immer ganz speziell lustig. Das ist so eine absolut begeisterungsfähige Fraktion. Nein, aber sag mal, wo gehen die anderen hin?
Ja, also du hast die SP erwähnt, die fahren nach Olten. Olten ist ja ein bisschen ein Sehnsuchtsort von der Sozialdemokratie. Für alle, die so ein bisschen Generalstreik-Romantik fühlen, die gehen gerne auf Olten. Und dort kann man dann auswählen, ob man eine historische Stadtführung besucht, einen alternativen Bauernhof oder zum Strombaron und Atomkraftwerkbetreiber Alpiq.
Also immerhin gehen sie noch die Energiewirtschaft, die so verstaatlicht ist, gehen sie noch besuchen. Ja gut, und wo gehen denn die anderen Parteien hin?
Ja, die FDP fährt in die Watt und sie geht zuerst auf ein Weingut und dann in ein Zementwerk. Und dann fährt man von dort, also vom Genfersee, dann auf Yverdon und tut dort das Nachtessen. Die Mitte vielleicht noch, die gehen zuerst in der Region Bern ein Bauunternehmen anschauen. Vielleicht tut man dort dann herausfinden, wie man den nächsten Erfolg zusammenbaut. Und weil das durstig macht, fährt man dann per Car in die Brauerei Rugenbräu nach Interlaken.
Gut, also die Grünen haben wir, glaube ich, noch verpasst. Die müssen wir auch noch schneller sagen.
Wo ganz wichtig. Ja, und also einfach, dass Zuhörer das wissen. Dass als Journalist kommt man für jede eine Partei eine Einladung über. Also ich hätte auch mit den Grünen mit. Das ist wirklich, du hast nämlich recht, das ist der Ausflug der Grünen ist immer wirklich eine lustige Sache. Sie fahren auf Zürich, das ist auch vielleicht von den Grünen ein Sehnsuchtsort, die linksgrüne Stadt. Sie gehen dort in der EMPA, jetzt weiss ich nicht mehr genau, was sie gehen anschauen, ich glaube irgendeine Züchtung von Pilz oder ich weiss nicht mehr genau, ich tue mich nicht behaften. Und dann eine alternative Wohnsiedlung. Und dort ist vor allem herzig, weil sie in der Einladung geschrieben haben, und das ist ein bisschen typisch für die Stimmung bei den Grünen, ich zitiere: Die aktuelle Weltlage stimmt nachdenklich und die grüne Fraktion macht alles Erdenkliche für die Verbesserung. Zitat Ende. Amen, kann man fast sagen.
Ja, da sind wir froh, aber ich glaube auch, du hast völlig recht, was die Stimmung bei den Grünen betrifft. Also ich glaube eben, bei der SP ist es wirklich nicht mehr so lustig zur Zeit, aber bei den Grünen, da ist einfach, muss man es zugeben, oder? Dalin Drede ist ja so ein bisschen wie eine Pfadiführerin und die hat wirklich meiner Meinung nach Tätschmeister-Qualitäten, die kann so ein bisschen die Stimmung heben, es ist dann immer lustig. Wir finden ihre Politik nicht so lustig, aber man muss zugeben, auch in der Steinzeit haben die Leute es lustig gehabt, das ist so. Man kann auch dort ums Feuer rumhocken und rumtanzen und hat sicher sehr lustig, ich habe nichts gegen die Höhlenbewohner und deshalb bin ich überzeugt, die Grünen haben eine ganz lustige Zeit in ihrer Wohnhöhle, ihrer Wohnsiedlungshöhle, ihrer alternativen Wohnsiedlungshöhle, das bin ich überzeugt. GLP ist noch nachzutragen, was machen die?
Ja, die sind auch in die gleiche Richtung gefahren wie die SVP, sind aber schon in Neuenburg ausgestiegen, haben dort den staatlichen Weinbaubetrieb besucht und dann gehen sie in eine Firma, ZSEM, wo sie sich den Blutdruck messen lassen. Dann geht es noch eine historische Führung durch Neuenburg, wo es auch um die Neuenburg ist ja so hin und her gerissen gewesen, zwischen der Aristokratie, Teil von Preußen, und eben Republik. Das wird dort thematisiert und dann geht es in Neuenburg zu einem Diner.
Gut, das ist sehr gut. Und Sklaverei ist übrigens bei Neuenburg auch noch ein Thema. Da können die GLP noch das Denkmal anschauen von David Töpüri, einem der grössten Financiers vom Sklavenhandel, aber eben vom Sklavenhandel von Portugal. Haben wir nicht so viel zu tun gehabt. Wer die Geschichte interessant findet, kann sie dann mal einmal nachlesen in einem Buch von mir. Nein, nicht einmal, ihr könnt sie jetzt nachlesen. Aber Dominik, was wir schon wieder mal sagen, oder? Das ist jetzt wirklich so politische Folklore, Schweiz. Aber ich glaube, das ist einzigartig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass im Bundestag, aber ich kann mich irren, dass es solche Schulreisen gibt. Mich dünkt das etwas wahnsinnig schweizerisch. Ich meine, der Bundesrat geht ja dann auch noch reisen, sein berühmtes Schulreisli. Und Fraktionsausflüge sind natürlich genau das Gleiche. Ich habe auch ein paar von denen mitgemacht. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ganz gleich welche Partei. Es ist wirklich immer, es ist gut, es ist lustig. Man kann mit den Leuten gut reden. Es ist so eine schweizerische Institution.
Und es ist so ein bisschen, ich habe das auch unseren jungen Mitarbeitern gesagt, oder an sich ist es ist off-record. Man tut da nicht irgendwie direkt etwas direkt verwenden. Es hat eine Ausnahme gegeben, eine legendäre. Ich bin mal mit der CVP mit nach Murten, wo Doris Leuthard, Bundesrätin, Fraktionsmitglieder einzeln aufgerufen hat und dann entweder gelobt oder vernichtend kaputt gemacht hat. Dort, ich bin eben dem damaligen Blick-Journalisten auf der Mauer gehockt und wir haben beide gesagt, also das muss man jetzt einfach sofort verwerten, das kann man. Aber sonst ist es off the record, also man tut es nicht verwenden. Es ist aber natürlich schon so, dass man als Journalist, über die sagt, du, ich hätte noch etwa eine Geschichte und so. Also man erfährt Sachen, die man dann in den nächsten Tagen weiterverwenden oder wo in eine Analyse einflüsst.
Aber eben, du würdest auch sagen, das ist sehr etwas typisch Schweizerisches, oder? Wo einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich finde das ein gutes Ritual, oder? So eine politische Geselligkeit. Es ist ja auch wichtig, dass die Parteien oder die Fraktionen eben etwas fürs Gemüt machen. Das ist ja etwas, was viele Leute nicht verstehen. Die Politik hat mit dem Bauch zu tun. Vielleicht auch mit dem Trinken, das kommt dann später. Natürlich. Aber es hat einfach mit dem Bauch zu tun.
Und es ist, aber du musst wissen, umso schlimmer ist es, wenn es eine Fraktion nicht mehr schafft, dass die Leute mitkommen. Also bei der SVP muss ich sagen, also ich habe jetzt nicht zählt, aber ich habe den Eindruck, es sind fast alle da. Wahrscheinlich nicht, ich meine, es sind nie alle, weil man hat auch noch, es ist ja das Milizparlament. Bei der CVP kann ich mich gut erinnern, oder? Noch vor 20 Jahren sind eigentlich immer alle mitgekommen. Das sind legendäre Feten gewesen. Ich kann mich erinnern an einen Ausflug ins Wallis, wo wir gesungen haben und am Schluss gewisse Leute, ich nenne jetzt hier ausnahmsweise keinen Namen, fast nicht mehr laufen. Dann muss ich sagen, bei der FDP, bei der
FDP... Du kannst mit dem Verbindungsnamen kannst du entlarven.
Ja, nein, es ist die Leute, die in einer Verbindung sind, die haben dann denen, die nicht in einer Verbindung sind, noch geholfen, dass sie wieder im Bus können einsteigen. So ist es. Aber bei der FDP muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du das in Erinnerung hast, ist es immer ein bisschen stierer gewesen, weil immer einfach keine viele Juristen, keine viele Lobbyisten dort umeinander sind. Die lässt man nämlich auch noch so ein bisschen ein. Das ist nie so, es ist wirklich, ja, und es ist bei der SVP immer lustig gewesen und es ist eben bei Linksgrün auch immer lustig gewesen.
Gut, bei der Freisinnigen ist früher noch, jetzt weiss ich nicht, wie es jetzt ist, früher natürlich schon gut gewesen, weil sehr viele Chefbeamte auch mitgekommen sind. Und das ist natürlich die grosse Zeit gewesen, wo die FDP noch alle, nicht alle, aber fast alle, die meisten Chefbeamten gestellt hat. Und dann ist das aber jetzt auch journalistisch gesehen natürlich immer sehr, sehr ergiebig gewesen, weil man eben wirklich die Leute einmal richtig gut kennengelernt hat in einem anderen Zusammenhang. Und es hat eben damals, finde ich, gezeigt, was da für eine Hegemonialpartei auf sich auf die Schulreise macht. Und das ist ja wahrscheinlich heute nicht mehr so der Fall.
Nein,
aber
also
das hören wir dann morgen.
Ich bin vor 2-3 Jahren mal mit bei der FDP. Das ist überhaupt nicht mehr der Fall. Und das ist natürlich irgendwo durch tragisch. Aber dass die Bundesverwaltung nach links gerutscht ist, das ist, haben wir, glaube ich, bei Bern einfach schon mehr als einmal darüber diskutiert.
Genau. Jetzt gehen wir zurück in die Session. Die Session war natürlich heute gewesen, trotzdem.
Am Morgen.
Und zwar einfach bis um 12 Uhr. Jetzt, was haben Sie noch beschlossen? Was ist noch diskutiert worden?
Ja, es ist im Nationalrat pas grand chose, würde ein Latiner sagen. Legislaturplanung und so weiter. Man hat da noch Zeug reingeschrieben. Das ist auch typisch schweizerisch, dass die Legislaturplanung vom Bundesrat kommt dann ins Parlament. Aber bald, fast ein Jahr nach den Wahlen. Und wenn das Papier mal verabschiedet ist, interessiert sich, ich sage jetzt ein bisschen salopp, kein Schwein mehr danach. Das war im Nationalrat. Es hat irgendwie noch einen Beschluss gegeben mit der Kultur und so. Man tut dann dort Zeug reinschreiben, aber es interessiert niemand nachher. Der Ständerat hat interessanter geschafft. Also er hat einerseits, du hast ein bisschen das angetönt in deinem Memo, die Taskforce beschlossen mit dem Nahosten, mit dem Geld, das wir dort hinzahlen. Und eine epische Debatte, die es im Ständerat wirklich nur all, ich würde sagen, 10, vielleicht sogar 20 Jahre gibt. Auch eine, das ist ganz üblich, mit einer Beschränkung von der Anzahl Redner pro Gruppe, das gibt es sonst nie im Ständerat, über die Erklärung, die Rechtskommission hat wollen, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kritisieren und eigentlich sagt, der Bundesrat auffordert, in Straßburg beim Europarat dem Ministerkomitee einfach mitzuteilen, schaut, wir erfüllen eigentlich das längstens, das Urteil, und weiter interessiert uns das nicht wahnsinnig.
Was hat das für eine Wirkung? Ist es also etwas, so Straßburg erschüttert, oder ist das jetzt einfach für die Galerie, damit die Leute in der Schweiz sich beruhigen und das Gefühl haben, ja, wir haben dann schon ein Parlament, das sich wehrt?
Also ich glaube ein bisschen beides. Also die Gegner von der Erklärung haben vor allem so argumentiert, es sei ganz schlimm für den Ruf von der Schweiz, wenn wir jetzt da irgendwie einen Kommentar abgeben zu dem Urteil. Ich finde es ein Hösi-Argument, oder? Also sie sind inhaltlich gar nicht gross darauf eingegangen. Wenn sie darauf eingegangen sind, dann hat man zu hören bekommen, wenn sich jetzt das Parlament da äussere, sei das ein Verstoss gegen Gewaltenteilung, was ein komplett absurder Vorwurf ist, weil es ist ja genau umgekehrt. Das Gericht hat mit seinem Urteil bereits Gewaltentrennung eigentlich relativiert und hat voll in die Politik hineingemischt, aktivistisch, wie mehrere heute gesagt haben. Und links-grün mit Unterstützung von einigen Leuten aus der Mitte und der FDP, insbesondere der Andrea Gmür, Luzern-Mitte und Matthias Michel, Zug FDP, haben das Gefühl gehabt, ja, man müsse die Erklärung entschärfen und so, sind aber komplett damit aufgelaufen.
Gut, ich meine, ein Hintergrund, der natürlich sicher auch noch mitspielt, wo viele Leute auch noch ein bisschen in der Agenda haben, ist, man hat natürlich gemerkt, bei den Befürwortern vom neuen Rahmenabkommen 2.0 oder bilaterale Verträge 4, 5, 6, 7, 8, wir wissen immer noch nicht, wie man es nennen soll, dass die Befürworter sind natürlich ein bisschen unruhig, oder? Die merken natürlich die internationalen Gerichte, wo ja die Leute fast nicht mehr auseinanderhalten können. Es gibt ja so viele Gerichte, oder? Hat man da jetzt auch wieder bei Israel gesehen, kommt da plötzlich ein Chefankläger vom Strafgerichtshof, dann kommt nochmal ein anderes Gericht, wo Israel verurteilt. Die Leute kommen nicht mehr raus. Und ich glaube, es geht auch ein bisschen um das. Man will sein politisches Publikum beruhigen und sagen, ja, wir wehren uns dann schon und wir wehren uns dann auch ganz, ganz verrückt gegen den EuGH. Und um den EuGH geht es natürlich vor allem. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle.
Natürlich hat es voll mitgeschwungen. Und Aber weißt du, dass wir ein Problem haben mit diesen Gerichten und mit dem Verhältnis von internationalem Recht und Landesrecht? Das ist ja eigentlich ein Thema von der SVP seit Jahren. Und es hat die Selbstbestimmungsinitiative gegeben, wo, von der SVP, wo die Gegner von dieser Initiative immer betont haben, ja, wir haben doch gar kein Problem. Und wer da für die Initiativen ist, ist gegen die Menschenrechte. Das sind die zwei Hauptargumente. Ich erinnere mich sehr gut. Oder? Und jetzt hat man einfach wirklich am Objekt, oder manchmal ist eben die Empirie besser als der verurteilende Rationalismus oder von einem Nationalrat Vogt damals, Rechtsprofessor in Zürich, der das hat gesehen kann, oder? Und jetzt hat halt die Empirie gezeigt und voll zugeschlagen. Und jetzt kommt die Erklärung zustande. Ich finde sie eben trotzdem wichtig. Ganz starke Worte von Beat Rieder Mitte. Auch vom Daniel Fessler Appenzell, wo wir gestern ein bisschen müssen kritisieren, heute wirklich ganz klar und stark. Also es gibt sie noch, die alte CVP, sage ich jetzt bewusst.
KK.
Naja,
KK. KK, das ist noch ein heiliger Begriff
gewesen. Ja, genau. Aber es gibt die Reflex noch, wo ich gut finde. Auf der anderen Seite eben ein Andrea Gmür, wo eben gesagt hat, es sei nicht gut, wenn man das mich, und man drückt den Eindruck weg, wenn man mich beim Klimaschutz nichts mehr. Politik ist ja ganz einfach. Es geht nicht darum, ob man etwas macht oder nicht macht, sondern man macht das, was Mehrheiten gibt. Das ist das Wesen von der Demokratie. Oder dann, Links-Grün hat argumentiert, also man hat zum Beispiel mit dem Frauenstimmrecht ist man gekommen, hinführen, die gute Maya Graf, die auch noch etwas hat müssen sagen, oder mit der Gewaltentrennung hat Franziska Roth aus Solothurn gesagt, ja, sie wisse also, was Gewaltentrennung sei. Sie hat das erfahren, wo sie mal bei einer Kollegin auf dem Gepäckträger gefahren sind und mit dem, vom Polizist angehalten worden sind und dann auf 10 A4 Seiten habe ich schreiben, ich darf nicht auf den Gepäckträger fahren. Das sei Gewaltentrennung. Entschuldigung, das ist Gewaltmonopol. Es ist eben eigentlich auch eine lächerliche, Debatte gewesen von ganz vielen Leuten, die sich nicht viel überlegt haben, sich aber wahnsinnig aufblustert haben.
Genau, es ist eben wirklich ein interessantes Urteil, weil es ist erstens natürlich eben birrenweich, es hat auch keine Folgen und trotzdem regen sich die Leute wahnsinnig auf. Das finde ich wirklich humorig. Vielleicht müssen wir auch mal betonen, Andrea Gmür, oder? Allein auf Leiter Flur, die hat eine Niederlage nach der anderen. Montag schon verloren mit dem Kuhhandel, den sie machen wollten. Also die Mitte-Frauen im Ständerat, die könnten sich wieder mal ein Buch nehmen und einfach mal wieder eben lesen darüber, wie KK früher im Ständerat geherrscht hat. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn Andrea Gmür genug verdient. Genug flirt, Entschuldigung.
Aber also es hat heute deutlich mehr Frauen gegeben, die letztlich eben auf der traditionellen Linie gefahren sind, enthalten. Also Andrea Gmür hat sich am Schluss enthalten, zusammen mit der Isabelle Chassot. Alle anderen, muss man schon sagen, alle anderen Mitte-Frauen haben dann dieser Erklärung zugestimmt. Das Votum von Marianne Binder, das wir ja kritisiert haben, war also auch nicht schlecht gewesen, für die Erklärung. Darf man jetzt doch noch erwähnen.
Die Renaissance von der Binder-Dynastie im Ständerat. Der Schwiegervater Jules Binder, eine ganz grosse Figur, solid bürgerliche Figur. Ein eigentlicher Bundesrat, der leider nicht Bundesrat geworden ist, wäre sicher sehr ein guter Bundesrat gewesen. Das ist noch die alte, grosse CVP gewesen. Gehen zurück zu dem und gehen nicht in den Schrott in den BDP, sozialliberal, konservativ, linksextrem. Da wollen wir nicht. Gut, aber vielleicht noch ein kurzer Punkt zu anderen Themen. Was ist noch sonst im Ständerat noch passiert, was noch wichtig wäre? Oder haben wir es da jetzt alles zusammengefasst?
Ja, also wir haben noch nicht vertieft, oder, die Diskussion eben über die Taskforce. Das war, glaube ich, sehr knapp, gewesen, wie das ausgegangen ist.
21 zu 20,
ganz 21 knapp, ja. zu 20. Also dort geht es wirklich darum, dass das Parlament, und das ist letztlich ein Misstrauensvotum gegenüber der Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und auch gegen die Ignacio Cassis, muss man sagen, ein Misstrauensvotum, weil man will eine Taskforce machen, die überprüft und kontrolliert Gelder, Steuergelder von der Schweiz, die zu der UNRWA, zu anderen internationalen Organisationen und auch zu lokalen Nichtregierungsorganisationen geht. Und die muss sicherstellen, die Taskforce, dass nicht Terrorismus und Rassismus finanziert wird.
Was auch noch sehr interessant ist, ist eben erstens ist jetzt da knapp gewesen, aber im Nationalrat, das ist ja eigentlich ursprünglich eine Motion aus dem Nationalrat, dort ist es ganz deutlich angenommen worden mit allen, mehr oder weniger allen Stimmen von der bürgerlichen Parteien. Wir haben gestern über den ausweglosen Versuch von Fabian Molina geredet, eben Palästina als Staat zu anerkennen, und auch dort hat eine deutliche, klare bürgerliche Mehrheit von allen drei traditionell bürgerlichen Parteien das im Boden versenkt. Und das zeigt einfach, finde ich, wirklich sehr, sehr ermutigend. Da muss man jetzt mal ein bisschen betonen. Die Schweiz ist auf seiner bürgerlichen Seite absolut Israel freundlich oder neutral. Also das muss man dann wirklich mal betonen. Es ist eine totale Verirrung von der Linken, ihres Verhältnis zu Israel, wo sie seit 40 Jahren eine Verirrung eigentlich haben. Oder? Der Antisemitismus bei der Linken ist endemisch, viel endemischer als in allen anderen bürgerlichen Parteien. Die SP hat da ein riesen Problem. Natürlich sind sie ganz nervös, wenn man sagt, es sei Antisemitismus, aber man fragt sich ja schon, warum die SP als eine Partei, die sich normalerweise für Demokratie, Rechtsstaat und Sozialismus einsetzt, das einzige funktionierende ehemals sozialistische Land, wo eine Demokratie ist im Nahen Osten, die ganze Zeit so abhackt, immer wieder in Frage stellt. Ja, tut mir leid, es hat mit Antisemitismus zu tun. Natürlich nicht bei allen, wirklich nicht, ganz sicher nicht. Und die ganze grosse Mehrheit von der SP und auch von der SP-Wähler ist nicht antisemitisch. Aber die Links-Aussen-Leute, und die sind relativ wichtig in dieser Partei, die haben das Problem. Aber wie gesagt, ich finde die Schweiz, also wir müssen da wirklich, können stolz sein. Wir haben wirklich drei bürgerliche Parteien, die, was Israel betrifft, sich absolut einig sind.
Ja, das ist so. Das muss ich wirklich sagen. Das ist auch ein gutes Zeichen. Debatten ist wie immer die üblichen Verdächtigen hier im Ständerat. Die Leute, die, ich sage jetzt halt gleich wieder, wo man darf sie, glaube ich, schon als Hamas-Versteher bezeichnen, oder? Wo dann argumentieren, minutenlang reden, wo aber
die Sicherheitslage
der israelischen Bevölkerung einfach keine Rolle spielt. Und auch das, was am 7. Oktober passiert ist, keine Rolle spielt. Und das, was seit 30 Jahren passiert, die Intifada, die Selbstmordattentate, die Raketen und so, das spielt alles. Es sind so ungleiche Ellen, wie man der einzige Rechtsstaat in der Region misst im Vergleich zu irgendwelchen verbrämten Terrororganisationen, die noch ein bisschen revolutionär tun. Das ist das, was mich am meisten stört, dass man da nicht ehrlich sein kann. Wo sind die sauberen Maßstäbe, wo man einfach anschaut, was sagen die? Die sagen ja, alle müssen sterben, alle Juden müssen sterben. Und man muss nur mal zuhören und sie ernst nehmen. Und dann kommt man nämlich zu einem anderen Schluss, als Linksgrün im Moment kommt.
Genau, dann haben wir noch eine letzte Geschichte. Es geht um die Impfstoffe und eventuell ihre Wirkung auf die Übersterblichkeit. Dominik, was gibt es da zu sagen?
Ja, das ist sehr spannend. Das ist wirklich eine Metastudie, die holländische Wissenschaftler gemacht haben. Sie haben Daten aus 47 westlichen Ländern analysiert und haben festgestellt, dass sie 2020 mehr als 3 Millionen überzählige Todesfälle zu verzeichnen gewesen sind. Und der Trend hat trotz Einführung von Impfstoffen und Corona-Massnahmen eben angehalten. Das ist interessant. Es ist nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, ah, da sind die Impfstoffe gekommen und dann hat es einen Knick gegeben. Und das ist sehr interessant. Die Autoren sagen aber, man muss einfach noch mehr untersuchen. Sie fordern die Regierungen auf, dass man die Übersterblichkeit noch genauer untersucht und auch da dabei Impfschäden in Betracht zieht. Und ich glaube wirklich, das ist das Wichtigste, dass man ohne Scheuklappen, oder, an die Frage herangeht und das noch genauer unter die Lupe nimmt.
Ja, und vor allem hätte man gern, dass alle die Leute jetzt das wirklich mal anfangen zu untersuchen. Die vielen, vielen Wissenschaftler, auch bei uns in der Schweiz, die immer gesagt haben, follow the science. Und wir machen nur, was wissenschaftlich erwiesen ist, was ja dann meistens eben gar nicht gestimmt hat. Die Leute sollen doch jetzt ein bisschen gut anfangen. Ein bisschen forschen, ein bisschen untersuchen und schauen, was wirklich passiert ist. Auch wenn ein Ergebnis vielleicht zu einem Gesichtsverlust führt. Und damit habe ich schon mal gesagt, es wird deswegen nicht dazu führen, weil die alle haben viel zu viel Kapital, politisches Kapital investiert in etwas, was sie wahrscheinlich verloren haben.
Gut. Jetzt gibt es sicher noch Zuhörer, oder, die sagen, ja, der Somm und der Feusi haben ja auch gesagt, impfen, impfen, impfen. Was würdest du denen sagen?
Ja, ich sage, das ist Eigenverantwortung. Jeder hat können selber entscheiden, dass er über will impfen. Genau. Ich habe geimpft, weil ich denke, genau, das nützt etwas. Ich bin auch überzeugt, dass es in dem Sinn wahrscheinlich viele Leute durchaus geholfen hat. Mir hat es auch geholfen. Da bin ich überzeugt. Aber was immer falsch war, und das haben wir immer auch kritisiert, das vergessen die Leute, die uns dann wieder Vorwürfe machen, wir haben immer gesagt, wir wollen kein Impfmandat, wir finden, das geht nicht. Bei einem Impfstoff, den man wirklich noch nicht können, richtig prüfen konnte, sondern wo man im Notfall beschleunigt hat, und übrigens ist Donald Trump für das verantwortlich gewesen, ist auch etwas, was heute nicht bei der Linken gar nicht mehr gern gehört wird. Donald Trump war da der Retter gewesen, der dafür gesorgt hat, dass das mit dem Impfen viel, viel schneller geht. Die Mandat, das hat man nicht dürfen verlangen und auch bei uns ist leider das in die Richtung gegangen, das ist falsch gewesen, aber sonst kann jeder selber entscheiden. Ich meine, es gibt viele Medikamente, die bei einem nützen und beim anderen nicht und das ist Eigenverantwortung und das kann jeder selber entscheiden. Gut, das war es von Bern einfach am 5. Juni 2024. Dominik Feusi und Markus Sommer. Dominik Feusi in La Chaux-de-Fonds. Ich muss jetzt weiter schauen, die fantastische Uhrenfabrik anschauen von Breitling. Müssen wir jetzt auch noch schnell einen Werbespot machen, der ungezahlt ist. Aber Breitling ist eine faszinierende Marke, eine irrsinnige Fabrik und vor allem auch, was ein Georges Kern da in den letzten paar Jahren geleistet hat. Ich meine, es war eine relativ verstaubte Marke gewesen. Er hat es übernommen als CEO, ist ja selber beteiligt. Partners Group ist aber der Mehrheitsaktionär, muss man dann auch noch sagen. Das ist eine der wichtigsten Firmen im Kampf gegen die Unterjochung der Schweiz unter die EU. Muss man auch mal rausstreichen. Nein, Breitling ist eine ganz gute Uhr. Und wenn ihr Freude habt an den Uhren, dann könnt doch auch mal einen Breitling anschauen. So, das war wirklich ein gratis Werbespot für den Georges Kern. Ich hoffe, er hat es gehört. Er muss es hören, sonst schickt es ihm noch. Und wie gesagt, wenn ihr den Journalismus gut findet, könnt uns abonnieren, könnt uns unterstützen mit einem Abonnement auf nebelspalter.ch. Das ist wichtig. Auch wir glauben an Kapitalismus. Auch wir brauchen Kunden. Zweitens, könnt uns weiterempfehlen, könnt euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns sehr freuen. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.